Hallo und herzlich willkommen zu Volume 66 von Black FM, unserem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Heute gibt es bei uns die eine oder andere Premiere, ein paar Déjà-vus, in jedem Fall aber abseits des Sportlichen wohl das Fußballthema in Graz zu besprechen. Aber zum Start mal hinein in die Black FM Premieren. Wir nehmen heute nicht in unseren regulären Studiohallen auf, sondern erstmals in der sehr schmucken Gigasport-Lounge mit Spitzenausblick auf Mur und Kunsthaus, bequemer Bestuhlung inklusive, Saarpremiere. Und wir haben zum ersten Mal einen Politiker zu Gast, dazu aber gleich ein bisschen später. Weiters haben wir zum ersten Mal drei Gäste in einer Sendung. Die Déjà-vus betreffen zwei dieser Gäste, die schon ein- bzw. mehrmals bei uns aufgetreten sind. Die kommen aus dem Fußballbereich und sind jeweils die Geschäftsführer ihres jeweiligen Habitats. Insgesamt haben wir zweimal Rot und einmal Schwarz zu Besuch. Was das alles bedeutet, Black FM, nächste Premiere, hat erstmals Vertreter aller involvierten Protagonisten zum Thema Zwei-Stadien-Lösung um einen Tisch oder mehrere Tische, ehrlich gesagt, versammelt. Wir begrüßen euch bei Volume 66 zum Stadiongipfel und zwar einem, der in der Öffentlichkeit und nicht hinter verschlossenen Rathaustüren stattfindet. Unser Premierengast ist das erste Rot, nämlich Michael Ehmann von der Grazer SPÖ und seines Zeichens der Sprecher der Grazer Regierungskoalition zum Thema, das wir heute besprechen wollen. Hallo Michael.
Hallo.
Vor langer Zeit war das zweite Rot schon einmal bei uns zu Gast, damals noch als Vertreter eines Unterhausclubs. Diese Bezeichnung sei uns hier erlaubt. Wir begrüßen GRK-Geschäftsführer Matthias Dillacher. Hallo Matthias. Hallo. Und last but not least, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Sturm, Thomas Teppich, ist das dritte Mal, wenn wir richtig gezählt haben, bei Black FM im Studio. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
In einer Episode, in der es um das wohl strittigste Thema des steirischen Fußballs momentan geht, kann, darf und muss, gestohlenes Zitat, vor allem ein Mann unbedingt dabei sein. Aus dem fernen Wien-Meidling angereist und mit allen Protagonisten hier vielleicht ein bisschen zu streiten heute. 12-Meter-Kolumnist und Autor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben. Hallo Jürgen Bucher.
Hallo Frank und an die anderen auch. Schön, dass ihr da seid.
Danke fürs Vorwegnehmen. Der zweite im Black FM Line-Up bin nämlich aufgrund von gesundheitlichen Unpässlichkeiten des Neuzugangs Derler und familiären Verpflichtungen unserer Station Voice Michael Belitz, und wie seit 46 Jahren heiße ich noch immer Frank Wonisch. Und da wir eine große Gästerunde und ein begrenztes Zeitbudget hier in den heiligen Hallen von Gigasport haben, starten wir ohne weitere Verzögerung in Ausgabe 66 von Black FM. Bevor wir wirklich loslegen und mit dem Eingemachten beginnen, gibt es unsere üblichen Shoutouts, Jürgen. Wir haben eine extrem lange Shoutout-Liste. Ja, heute. Magst du beginnen?
Ich habe gerade überlegt, ob ich mir alle gemerkt habe. Also ich habe mir sicher gemerkt, dass wir hervorheben wollen, dass der Herr Horvath jetzt ständig ins Tor trifft, was wir sehr gut finden, weil wir fanden ihn immer schon gut, nur getroffen hat er nicht und jetzt trifft er auch. Dann sind wir sehr glücklich, dass der Herr Wels wieder fit ist und das erste Mal gespielt hat. Gregory Wüttrich auch wieder fit, finden wir auch spitze.
Die Rückkehr von Moritz Wels kann ich gerade sehr gut nachfühlen, weil den hat sie auch mit dem Knie gehabt. Und das I feel you, Moritz Wels, I feel you.
Genau, dann wollen wir lobend erwähnen, dass heute sehr gut sichtbar wurde, dass es die quasi Identifikationstour mit den nicht österreichischen und nicht Grazer Spielern des SK Sturm gab, wo an die Orte der Erinnerung, an die identitätsstiftenden Orte in Graz verwiesen wurde, damit diese Leute sich zugehörig fühlen zum Club. Das wurde schon mit Heulund und mit damals, glaube ich, Kronberger gemacht als Neuzugänge. Und wir finden das ziemlich cool, weil das, glaube ich, eine gute Initiative des Clubs ist, dass man die Kicker an den Verein führt und bindet. Und das, glaube ich, ist ein viel gut Ding, das man erwähnen kann.
Genau, großes Bravo.
Ich habe sicher irgendwas vergessen.
Du hast in dem Punkt vergessen, das Kuratorium, der Beirat und das Kollektiv 1909, das, glaube ich, federführend organisieren, so wie wir das verstanden haben. Und was du vergessen hast, ist der eine Punkt, der vielleicht jetzt nicht ganz so glücklich stimmt, aber wir wollen es natürlich erwähnen, unser langjähriger, langgedienter und unglaublich erfolgreicher Damencheftrainer Chris Lang wird uns Ende der Saison, ich sage es ganz ehrlich, wie ich sehe, traurigerweise verlassen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Coach, für die vielen, vielen Jahre, wo du aus im Vergleich zum Wettbewerbern überschaubaren Mitteln unglaubliche Performance rausgeholt hast. Wirklich ganz, ganz stark. Wir waren auch glücklich, eine Sendung mit dir aufzunehmen. War sehr lehrreich, super Sendung. Hat uns sehr, sehr gefreut, egal wo es hingeht, egal was als nächstes kommt am Lebensweg. Vielen, vielen herzlichen Dank, Chris Lang. So, kurzer Tränendrücker, aber jetzt fangen wir mit dem Thema an, für das wir hier heute alle hier sind. Und die Überschrift zu diesem ersten Block heißt, damit wir alle vom selben reden. Ja? Die Stadiondebatte und damit einhergehend die Phrase Zwei-Stadien-Lösung hat jetzt gefühlt schon einige Jahre am Buckel. Und um eine kleine schnelle Einordnung der Geschehnisse zu machen, hier eine ganz kleine, ganz, ganz kleine Zusammenfassung unter dem Motto, was bisher geschah. Wir haben es wirklich super profan gemacht. Ne? Fangen wir in den 90er Jahren an. Das neue Liebenau war anfänglich, wir sprechen wie gesagt von den 90er Jahren, eine Lösung, die von keinem der beiden Clubs extrem geliebt worden ist. Also am Anfang wirklich von gar keinem der beiden. Nach den finanziellen Crashes der beiden Clubs war das Thema eigene Stadien lang wirtschaftlich und vor allem auch politisch ein absolutes No-Go, logischerweise. Dritter Punkt, ein uns allen bekannter ÖVP-Bürgermeister hat seit seiner Regenz das Thema eher blockiert, denn forciert. Viertens, Sturm und GAK ziehen halt leider erst seit letzten Herbst in dieser Sache inhaltlich an einem Strang. Warum das so ist, werden wir euch dann noch fragen. Und fünftens, jetzt ist man sich zwar auf Vereinsseite sehr einig, wie das jetzt alles sein soll, jetzt fehlt aber ein bisschen das Geld. Hierzu verweise ich noch einmal auf den vorher genannten Punkt 3. Und jetzt sitzen wir halt alle hier und das ist ganz grob die Ausgangssituation. Und jetzt wollen wir mit euren ersten Statements reinstarten, um zu ergründen, wer jetzt eigentlich gerade was genau will. Weil wenn man die mediale Berichterstattung verfolgt, könnte man da auch hin und wieder noch das Gefühl haben, sind sich nicht alle ganz einig. Wir haben die historische Chance, für alle da draußen jetzt klarzustellen, wer in dieser vertragten Situation was genau möchte. Was genau will der GRK, was genau will Sturm. Beginnen tun wir aber, lieber Michael, mit dir. Klär uns bitte auf, so gut du das kannst, was genau will die Stadt Graz?
Ja. Also ich möchte einmal so beginnen, historisch hast du das ja kurz schon aufgerollt, richtigerweise, aber was mir ein bisschen gefällt hat, ist, die Vereine sind bisher aus meiner Sicht, aus unserer Sicht der Koalition, nicht ganz auf Augenhöhe begleitet worden in dieser Frage. Wir haben gesagt, wir wollen uns diesem Thema ernsthaft annehmen und wollen diese Zwei-Stadien-Lösung wirklich prüfen, sei es Grundstücke, sei es auch finanziell. Das machen wir gerade mit den beiden Vereinen, mit den Spitzen gemeinsam. Und das passiert. Und das ist was, was in der Vergangenheit in dieser Form nicht stattgefunden hat und jetzt erstmalig stattfindet. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Novum, sondern ein guter Zugang, wie man es machen sollte. Und ja, das tun wir.
Jetzt muss ich auch mit Wolf spielen. Vielen Dank für die Antwort. Das war aber nicht meine Frage. Meine Frage war, was will die Stadt? Wenn du einen Willen der Stadt artikulieren müsstest, was würdest du dann sagen?
Okay, weiter nach der Einleitung. Jetzt zur Definition.
Bitte.
Die Stadt will die Vereine dabei unterstützen, wenn es möglich ist, eine Zwei-Stadien-Lösung herbeizuführen. Mhm. Das ist klar artikuliert worden. Es ist nicht abgelehnt worden, es ist nicht ausgeschlossen worden. Es hat geheißen, wir haben uns darauf verständigt, als Stadt mit den beiden Vereinsspitzen, dass wir gesagt haben, wenn es möglich ist, sprich gibt es eine Grundstücksmöglichkeit, gibt es eine finanzielle Möglichkeit, dann werden wir das unterstützen. Mhm.
Gut, dann schaue ich gleich dir an, Matthias. Klär du uns auf, was sind die roten Wünsche?
Ja, definitiv wollen wir wieder eine eigene Heimat haben. Die hatten wir lange nicht. Das war, wie du schon vorher eingangs erwähnt hast, in den 90er Jahren eine Fehlentscheidung von allen Beteiligten. Da waren aber auch aus meiner Sicht die Vereine jetzt nicht ganz unbeteiligt. Man hat einfach relativ schnell aufgegeben und hat sich einfach einer für alle sehr bequemen Lösung damit zufrieden gezeigt. Auch die Fans. Seien wir uns ehrlich, also die erste Reaktion von uns damals war, wir haben doch über den Kopf, mein Gott, das ist Glas, wenn es regnet. Und das war bei Sturm wahrscheinlich auch nicht anders. Was es dann wirklich bedeutet und wie sich dann die Entwicklungen im Fußball vollzogen haben, haben wir dann auch erst später gemerkt. Und man muss es auch sagen, wie sich der Profifußball entwickelt, wird das auch jetzt wirklich ein Thema, was es bedeutet, eine eigene Stätte zu haben oder nicht. Ja, und das ist einfach, da haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geändert. Also abgesehen von jeglicher Ideologie und ein Stadion für sich allein und wem gehört die Kurve und so weiter. Also da geht es schlicht einfach ums Rechnerische auch.
Thema rechnerisch, Thema wirtschaftlich, super Überleitung, final zum Thomas. Thomas, was will die schwarze Seite des Grazer Fußballs?
Ja, der Matthias hat es ja auch schon angesprochen, es ist natürlich ganz wichtig zur Identifikation ein eigenes Stadion zu haben, eine Heimat zu haben, hatten wir auch schon mit der Kroam und das ist natürlich das Ziel. Wir haben das gesamte Konstrukt in Wirklichkeit schon relativ groß auch gedacht im Sinne von, es gibt jetzt nicht nur Sturm Graz, es gibt eben einen zweiten Verein in Graz. Und wir haben schon vor vielen Jahren dem Altbürgermeister eigentlich ein genaues Konzept vorgelegt, präsentiert, wo abgebildet ist, wie eine Zwei-Stadien-Lösung aussehen könnte. Und dabei aber auch Einsparungsmöglichkeiten beim derzeitigen Stadion passieren könnten, um eben ein zweites finanzieren zu können. Also da sind wir schon sehr konkret geworden und das vor vielen, vielen Jahren.
Mhm. Will ich jetzt sagen, was ich will?
Naja, du kannst gerne, ja, das ist grundsätzlich gar keine schlechte Idee, dass du sagst, was du willst. Jetzt hast du gehört, was die drei Hauptprotagonisten gerne wollen. Ist das das, was man bisher auch so verstanden hat?
Also die Seite von Sturm habe ich bisher schon so verstanden, da bin ich aber am nächsten dran. Ich finde, die Aussage von Michi, die klare Artikulation der Stadt, dass man die Vereine unterstützen will, dieses Ziel zu erreichen, finde ich im Prinzip positiv, war tatsächlich lange nicht der Fall und hat sehr, sehr lange gedauert, weil ich begleite das Thema eigentlich von allem Anfang an, dass das tatsächlich passiert, dass man positive Signale aus der Stadtpolitik hört, dass man das tun will. Das ist einmal positiv, wie der Weg dorthin sein wird, das werden wir noch besprechen heute, aber das ist einmal ein guter Start, um die Debatte ins Rollen zu bringen. Die Debatte startet auch und sie rollt los. Man merkt, dass jetzt alle möglichen Leute sich zu Wort melden, dass irgendwie alle möglichen Seiten aufzeigen und sagen, aber das und aber das. Und in Wirklichkeit, glaube ich, wird es eine Willensleistung sein von allen Beteiligten, um mal dorthin zu kommen, wo man hin will. Und es wollen zumindest alle grob in die gleiche Richtung. Das ist auch ein Novum, was zu begrüßen ist. Und ja, wir werden schauen, ob wir dort irgendwann enden. Ich möchte nur kurz ergänzen zu Liebenau früher. Es waren nicht alle Fans von Anfang an froh, dass wir umgezogen sind. Also wir wollten nicht zwingend so gern aus der Gruben raus damals, das weiß ich schon
noch. Ihr seid aus der Gruben raus, wie es von Kapfenberg haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, es hat andere Voraussetzungen gegeben, wo man weg muss. Ja. Und es gab schon eine sehr starke Gruben-Nostalgie. Sie ist dann vergangen, das stimmt. Ja. Das waren auch die Erfolge, die dann waren. Da hat man das ein bisschen vergessen. Aber es war nicht so, dass da Jubel entbrannt alle runtergerannt sind. Ja, ins andere Stadion.
Bei dem Hallenturnier habe ich einen ziemlichen Hardcore-groben Fan getroffen, der sagt, der geht nicht nach Liebenau.
Ja, das ist
also ich glaube, da gibt es vielleicht 20 oder so, aber.
Aber es ist, ich unterstütze seine Aussage, dass man im Prinzip das damals sich nicht sehr genau und sehr gut überlegt hat und die damaligen Vereinsführungen waren natürlich stark daran beteiligt, dass das passiert ist. Also die Vereine waren schon mit Schuld an dem ganzen Thema.
Man ist den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Also in der Karöse Straße war es das Flutlicht eigentlich, dass man überhaupt einmal nach Kapfenberg gegangen ist, ohne dass man überhaupt probiert hat, das durchzusetzen. Im Endeffekt wäre es gegangen. Ja, dann hätte man sich den Weg nach Kapfenberg gespart. Vielleicht wäre die ganze Geschichte dann anders ausgegangen.
Mhm. Gut, also der nächste Block hat den Titel viel passiert, aber anscheinend wenig geschehen. Wenn man sich das nämlich alles so anhört, kann man festhalten, es scheinen alle Seiten sehr genau zu wissen, was sie wollen und es scheint recht nah aneinander zu sein. Das ist, wie der Jürgen schon gesagt hat, ein Novum. Und jetzt wollen wir ein bisschen aufdecken, woran es jetzt konkret scheitert, dass das mit der Umsetzung gefühlt jetzt noch nicht so richtig rollt. Es fühlt sich noch nicht so smooth an, sagen wir es ganz ehrlich, wie es ist. Und die Situation, die wir jetzt haben, hat wahrscheinlich diverseste Hinderungsgründe gehabt und wir haben jetzt einfach ein paar Fragen herausgezupft und haben ein bisschen, wollen euch da ein bisschen jetzt aus der Reserve locken mit den Fragen. Die sind bewusst jetzt etwas griffiger formuliert. Matthias, ich muss leider mit dir anfangen, okay, weil ich habe Matthias erst aufgeschrieben. Erklär mal bitte, warum ist der GAK erst im Herbst 2022 gefühlt draufgekommen, dass er ein eigenes Stadion braucht?
Naja, brauchen, wir sind einmal in der zweiten Liga angekommen, das muss man als erstes sagen. Dass wir gerne einen hätten, das haben wir immer schon gewusst. Es ist aber auch die Frage, wie wird man in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Und es ist schon sehr von allen Seiten, und da meine ich jetzt nicht nur Sturm, in den letzten 10 Jahren sind wir sehr unter Beobachtung und am Pranger gestanden, wegen wirtschaftlichen Vorkommnissen der früheren Funktionärsriegen. Und wenn wir jetzt 2019 gesagt hätten, ja, bitte und Stadion baut uns auch noch, dann hätten wir eigentlich einen Shitstorm geerntet, der nicht, das wäre nicht argumentierbar gewesen. Und auch die Frage, was könnte denn der GAK überhaupt dazu leisten, hätten wir mit ja nichts beantworten müssen. Das heißt, wir waren schlicht und dabei nicht in der Position, irgendetwas zu fordern. Das hat sich jetzt, wie will ich sagen, auch ein bisschen gewandelt. Erstens haben jetzt schon einige Leute die Notwendigkeit erkannt. Und zum anderen können wir jetzt vom Wirtschaftlichen her sagen, naja, ein Stadion zu bauen als Zweitligist allein, das wird es noch immer nicht spüren. Aber wenn es darum geht, sich an einer Finanzierung zu beteiligen und wenn man vielleicht, und das kann ja irgendwann einmal passieren, doch auch noch aufsteigen, dann geht das Ganze noch viel leichter, dann kann man das argumentieren. Und dann stehen wir mit einem ganz anderen Standing da und kann dann nämlich auch gewisse Grundforderungen stellen. Und darum geht es auch, weil wir werden uns sicher nicht mit irgendwas zufrieden geben. Weil irgendwas ist uns damals ja angeboten worden. Und das war ein Stadion für 2500 Personen in Weinzödel, was aber dazu geführt hätte, dass wir niemals in die erste Bundesliga aufsteigen hätten können, weil wir die Anforderungen nicht erfüllen. Das war mit ein Grund, wo wir gesagt haben, danke, das ist lieb gemeint, aber mit der Notlösung kommt keiner weiter. Das hätte Sturm sicher geholfen in Liebenau, aber es hätte für uns die Tür zur Bundesliga zugemacht. Das heißt, wir möchten eine Lösung haben, die uns nicht zurückwirft, sondern weiterbringt.
Mhm. Gibt es irgendwelche Wortmeldungen da dazu oder soll ich den Fragenbohrer weiter auspacken?
Ja, mach nur.
Nein, du, ich wechsle. Thomas, warum ist Sturm so lange eine Hinterzimmertaktik gefahren in der Argumentation rund um das Stadion und hat sich eigentlich gefühlt jahrelang von der Politik jetzt auch mit seinen Forderungen und dem ganzen wichtigen Aspekten rund ums Stadion ein bisschen hinhalten lassen? Weil genauso wirkt es nämlich.
Die Hinhaltetechnik ist offensichtlich der Politik geschuldet, muss man ganz ehrlich sagen, weil es jetzt erstmals, muss man auch positiv erwähnen, vielen Dank, jetzt wirklich am Tisch liegt, man versucht Lösungen zu finden, aber damals war es einfach so, ja, na, schön, dass ihr da seid, das Konzept, ja, spannend, machen wir doch Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe hätte dann ungefähr ein halbes, dreiviertel des Jahres später stattfinden sollen, nachdem wir beim Altbürgermeister waren. Die ist dann nie zustande gekommen. Die politische Entwicklung, die kennen wir alle. Und es war irgendwie so von Termin zu Termin, ja, das Konzept nicht verstanden, haben wir das Konzept jetzt nicht, könnte es noch einmal präsentieren. Und in Wirklichkeit war es gebetsmühlenartig seit vielen Jahren immer das gleiche Konzept, das wir präsentiert haben. Jetzt stellt sich ein wenig die Frage, will man es nicht verstehen, konnte man es nicht verstehen, es ist relativ einfach und wir haben auch bis zum heutigen Tag in Wirklichkeit kein Feedback bekommen, was ist denn der tatsächliche Abgang des Stadions, weil wie soll ich ein wirtschaftliches Konzept entwickeln, vorlegen, um zu sagen, okay, Abgang ist X, den halbiert Sturm Graz bei einer möglichen Übernahmepacht, wie man das dann auch immer nennen möchte, gibt es bis heute nicht, wurde uns mehrmals von der Politik versprochen, somit ist es auch schwierig, dann auch Zahlen auf den Tisch zu legen, um auch weiterzudenken auf die nächsten 10, 20 Jahre, eben was den zweiten Standort betrifft. Und deswegen ist das über viele Jahre jetzt einfach verschleppt worden.
Mhm. Ich steige jetzt gleich mal ein, weil das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt sehr viele Themen in diesem ganzen Konstrukt, das der Öffentlichkeit eine Beurteilung nicht ermöglicht, zum Beispiel. Weil man sieht ja auch, was die Reaktionen drauf sind, wenn es heißt, es gibt jetzt möglicherweise ein zweites Stadion, man denkt zumindest drüber nach. Es gibt die Fraktion, braucht man nicht, wieso braucht man das? Es gibt die Fraktion, die sagt, ja, natürlich wollen wir das. Das sind meistens die Fans, die den Vereinen nahestehen, die sagen, okay, ich kann das wiedererkennen und ich möchte das auch. Dann gibt es die Fraktion, ja, aber wir haben ja kein Geld und deswegen müssen wir was anderes zuerst machen, deswegen können wir das ja nicht, brauchen wir gar nicht überlegen, weil das können wir uns eh nie leisten und so weiter und so fort. Deswegen sind solche Punkte, wie der Thomas gerade gesagt hat, sehr wichtig. Man muss einmal die Zahlen auf den Tisch legen, auch für die Beurteilung der Öffentlichkeit. Was ist momentan der Status quo der Stadt mit diesem Stadion? Alle sagen immer, oder mir wird immer erklärt, das ist eh ein Verlustgeschäft. Wenn dann also ich nehme das, muss ich theoretisch einen Verlust nicht mehr haben, den ich vorher gehabt habe. Das heißt, ich habe mehr Geld zur Verfügung. Nach Adam Riese ist eine ganz normale Schulmädchenrechnung, die in dem Fall aber nicht falsch sein kann. Außer diese Argumentation stimmt nicht und es ist kein Minusgeschäft, dann ist es natürlich hinfällig, aber man weiß es nicht. Niemand erklärt es, niemand legt es auf den Tisch. Genauso ist es eine Sache der Außendarstellung und das ist das, was du gesagt hast, man muss auch öffentlich wirksam dokumentieren und kommunizieren als Vereine, warum brauchen wir das, warum ist uns das wichtig und warum ist das ein Thema, das man nicht einfach so wegwischt und sagt, wir haben eher Stadion, spielt es halt dort, gänse Bundesliga spielen und Europacup dort. Das sind lauter so Sachen, die muss man auf den Tisch legen, die muss man klar kommunizieren. Man muss für denjenigen, der das beurteilen muss und soll, nämlich die Öffentlichkeit und der Steuerzahler, von dem das Geld im Endeffekt kommen muss, versteht, warum das passiert. Dass es ein öffentlicher Ort ist, für den es ein gewisses Interesse gibt, genauso wie für eine Kulturveranstaltung gewisse Interessen da sind, die genauso gefördert und finanziert werden. Das sind lauter so Themen, die finden in der Debatte nicht statt und die Debatte läuft immer in die gleichen engständigen Richtungen. Und das muss einmal aufgebrochen werden. Das ist der erste wichtige Schritt in diesem ganzen Prozess, der jetzt beginnt.
Mhm. Okay. Michael kommt nicht aus mit bei der Bohrfrage. warum findet sich, zumindest hat man als Beobachter des Ganzen das Gefühl, seit Jahren in der Stadtregierung kein Wille, und es kann irgendwie nur am Willen liegen, das Thema Stadion oder eben Stadien budgetär und kostenpunktmäßig so aufzuarbeiten, dass man es einmal durchrechnen und somit dann vielleicht auch mal in ein Budget aufnehmen kann. Oder gibt es das eh alles und da ist was dahinter, das Ganze eh von Haus aus verunmöglicht, weil das Gefühl würde man auch irgendwie kriegen. Also du weißt, du kriegst da jetzt ein bisschen eine unfaire Frage, die du jetzt vielleicht nicht ganz holistisch beantworten kannst, aber ich kann nur äußern, man hat halt das Gefühl, in der Regierung gibt es halt wenig Wille, sich dem auf Zahlenebene wirklich zu widmen.
Ich möchte so beantworten, zur Zahlenebene, zur definitiven Zahlenebene kommen wir erst. Das heißt, wir sind ja jetzt in der Frage im ersten Schritt gewesen, nicht nur die Einrichtung dieser Arbeitsgruppe, sondern auch die früher nicht stattgefunden hat, wie es der Thomas das richtig erwähnt hat, sondern erst in dieser Periode jetzt ermöglicht wurde, weil der Willen aller drei Fraktionen, die sich in der Koalition befinden, da ist, eine Lösung herbeizuführen und die Vereine zu unterstützen. Das heißt, wir haben jetzt einmal die Standortsuche. Gibt es Standorte? Wen? Wie schauen die aus? Und so weiter. Das haben wir schon gehabt. Das wird jetzt im Detail durchleuchtet. Es wird vor dem Sommer noch ein Treffen geben, im Juni, wo wir uns treffen und dann über die Standorte definitiv unterhalten. Und dann kommt es zur Finanzierung. Was die Finanzierung betrifft, ich glaube, das hat schon mehrere Aspekte. Ich bin jetzt nicht der Finanzdirektor oder Finanzstadtrat, aber ein bisschen einen Überblick habe ich in diesem Bereich auch. Und das spielt schon vieles mit, nämlich zum einen, also für mich stellt sich die Frage, wenn ich einen Abgang produziere beim Stadion, der transparent dargestellt werden soll, weil die Miete beispielsweise verringert wurde früher, ja, und gleichzeitig aber ich trotzdem einen Abgang produziere, dann heißt das, ist das eigentlich eine, wenn man will, eine indirekte Förderung, eine Sportförderung, die seitens der Stadt geleistet wird. Gleichzeitig kommt über die Holding ein Sponsoring, logischerweise, was noch zuträgt. Und ich denke mir halt, wenn man jetzt eine Abgangsdeckung einmal definieren kann und sagen kann, was bedeutet das wirklich, was für Betrag X ist das, dann muss man sich echt überlegen und sagen, da muss ja wahrscheinlich in einer Höhe sein, dass davon auszugehen ist, wenn man das in eine Finanzierung umarbeiten würde, dass man sagt, okay, man nimmt eine Darlehensaufnahme, eine Finanzierung in Kauf, um eine Stadionlösung zu ermöglichen, um was zuzuzahlen. Die Stadt kann sich nicht allein leisten, das steht ja außer Frage. Wir haben ja jetzt erst ein Nachtragsbudget beschlossen, 23, dass das Leben der Stadt überhaupt weiterhin ermöglicht. Wir stehen ja nicht unbedingt mit gefüllten Taschen da in Graz, wie ihr alle wisst.
Wir verweisen also auf Punkt 3 von der Einleitung.
Also das heißt, wir versuchen hier jetzt wirklich eine Lösung herbeizuführen, wo man sagt, was bedeutet das eine, was bedeutet das andere? Kann es hier diese Zuzahlung geben? Wen, in welcher Höhe, wie schaut das aus? Also das ist jetzt der nächste Schritt letztendlich nach der Grundstückssuche.
Mhm. Okay. Aber wenn man sich jetzt das Ziel gesetzt hat, im Juni den Standort zu diskutieren, dann sitzt man da und sagt, okay, es ist Standort XY, der attraktivste, der realisierbarste und so weiter ist und alle stimmen zu, das soll der Standort sein, den man verfolgt. Dann komme ich natürlich in die Richtung, ich muss das auch kommunizieren, dass es das jetzt gibt. Und das ist ja in der Politik das Hauptthema in Wirklichkeit. Das ist mir beruflich auch nicht ganz fremd, öffentliche Finanzierungen. Öffentliche Finanzierung ist immer eine Frage des politischen Willens. Will ich es tun oder will ich es nicht tun? Wenn ich es tun will und wenn die Stadt Graz, also gesetztenfalls das Land und der Bund sind dabei, wie es halt in so Projekten immer ist, wo man davon ausgehen könnte, dass das dann der Fall sein würde, muss ich das auch kommunizieren und dem Steuerzahler oder dem Wahlvolk verkaufen, dass das eine gute Idee ist, weil ich das finanziere. Und ist das Ich bin mir nicht sicher, aufgrund dessen, wie diese ganze Debatte verlaufen ist, dass ich den Glauben daran habe, dass das tatsächlich passieren wird, dass das ordentlich kommuniziert wird. Ist das schon was, was man im Hinterkopf mitdenkt? Wie mache ich das dann? Ich muss ja dann, wenn ich mit dem Stadionthema weitergehen will, nach Juni, eine Kommunikationsschiene fahren, dass ich das Thema in die Öffentlichkeit bringe und dann quasi auch attraktiv mache und auch das im Budget abbilden kann, ohne dass wir alle sagen, seid wahnsinnig geworden, wir haben nicht einmal die Grundbedürfnisse decken können in der Stadt, jetzt wollen wir ein Stadion bauen. Gibt es da Ideen dazu oder gibt es da schon Vorbereitungen dazu oder warten wir mal, ob wir überhaupt ein Stadion finden?
Genau, das ist das Thema insgesamt, dass das sehr schwierig macht, die Situation in der Kommunikation oder in der Kampagnisierung späterer Folge, wenn man so will. Aber man muss es mal so beleuchten, dass man sagt, wir haben schon Themen in der Stadt, die nicht ohne sind. Also wir haben sehr viele Menschen, denen es leider nicht so gut geht und die eine große Unterstützung brauchen. Und da ist es halt ein bisschen von manchen aufgenommener Kutzbe, wenn man über zwei Stadionlösungen gleichzeitig debattiert, wenn auf der einen Seite die Finanzen extrem angespannt sind, gleichzeitig es sehr viele Menschen gibt, die Unterstützung brauchen, gerade im Sinne dieser Teuerung, Inflationstreiber und. Ich sage, es muss trotzdem möglich sein, diese differenzierte Debatte zu führen, für das sind wir alle miteinander in irgendeiner Form gewählt. Ja. Und deshalb ist es mir wichtig, dieses Thema mit der Koalition gemeinsam doch voranzutreiben, um zu sagen, selbst wenn es jetzt theoretisch nicht finanzierbar wäre seitens der Stadt oder ermöglicht werden könnte. Und ich glaube, man muss es so aufbereiten, dass man sagen kann, so, wir haben jetzt einen Standort, es gibt jetzt die Möglichkeit, es gibt Planungen, es gibt Überlegungen. Jetzt liegt es an der Finanzierung, wenn man so will, und am Willen mehrerer. Und wenn das jetzt zusammentrifft, dann können wir es umsetzen oder auch nicht.
Was uns zum nächsten Punkt bringt, wir haben jetzt zwei Was-wäre-wenn-Szenarien. Immer ein nicht so schönes und ein schönes. Da wir alle nachher irgendwie wohlgestimmt rausgehen wollen, fangen wir mit dem Negativ-Szenario an. Ne? Also lieber Matthias, wir fangen wieder bei dir an. Was passiert, wenn der GAK kein eigenes Stadion bekommt? Wie sieht es dann um die strukturelle, wirtschaftliche und die sportliche Zukunft des Vereins mittel- bis langfristig aus?
Mittel- bis langfristig, so wie sich die Entwicklung im Fußball bewegt, wird es für uns extrem schwierig mit dem Stadion, so wie es jetzt ist. Es geht ja nicht nur um die Frage, ob ich es mir jetzt mit Sturm teilen muss, sondern auch um die Frage, wie kann ich es bespielen, wie kann ich es wirtschaftlich nutzen. Und das haben wir extrem eingeschränkt. Das heißt, ich habe massive Werbeeinschränkungen. Wir haben keine Möglichkeiten, in irgendeiner Weise am Ausschank zu profitieren. Weil auch das geht ja sozusagen als Mietunterstützung wird es dann verkauft. Ne? Wir versuchen zwar Fanartikel dort zu verkaufen, aber wir müssen das auf Biertischen machen. Die Fanartikel in einem Bus, den wir hin und her führen, quer durch die Stadt. Es ist die Gesamtvermarktung, wir können keine zusätzlichen Veranstaltungen machen, man kann nichts verändern. Also man ist einfach wirklich nur Gast für 90 Minuten und da ist die einzige wirtschaftliche Stellschraube, die ich habe, der Ticketpreis. Und das ist über kurz oder lang nicht tragfähig.
Nachfrage, ist das vereinsintern, nehme ich an, wird es in diesen Konsequenzen auch bewusst sein, aber ist es eurer Fangemeinde in dieser Konsequenz auch bewusst?
Ich denke, diejenigen, die sich wirklich damit befassen, denen ist das schon bewusst. Aber man darf jetzt nicht erwarten, egal ob schwarz oder rot, dass alle Fans jetzt in der gleichen Intensität mit dem Thema jetzt so befassen. Für manche geht es jetzt wirklich nur um die Frage, habe ich jetzt eine eigene Heimat oder nicht. Unsere Aufgabe von Thomas und von mir ist natürlich, dass wir halt auf den wirtschaftlichen Background schauen. Und der sagt ganz klar, dass man schauen muss, dass man sich ein Umfeld schafft, in dem man selbst eben einen gewissen Profit erwirtschaften kann. Und das ist mit Ticket allein nicht mehr machbar. Die Stadienkosten, du hast die Mieten, du hast die Security, das sind enorme Kosten. Das ist alles ganz nett, wenn du, sage ich jetzt einmal, eine gute Phase hast. Aber wenn es dann mal ein bisschen schlechter geht, Sturm hat momentan eine gute Phase, dann wird es schwierig. der Jürgen Rückert.
Ich würde nur kurz einsteigen, ob die Mehrheit der Fans das überhaupt will oder es ihnen bewusst ist, dass das eine Notwendigkeit für den Club ist. Wenn man nach den Parametern geht, nähert man sich der Politik an, nämlich nur mehr auf die Umfrage zu horchen und nur das zu machen, was eine Mehrheit hat und wo man dann sofort populär ist. Ich glaube, dass wenn man vorausschauender Manager eines Fußballvereins ist, muss man das machen, auch wenn da ein gewisser Teil der Fans sagt, ja, für was braucht man das? Es reicht eh, was wir gerade so haben. Und das, ich kann nicht zuschauen gehen und so, die aber doch über den Kopf, wie du vorher sagst. Vorausschauendes strategisches Denken erfordert, dass man das visionär betrachtet und sagt, wir als wirtschaftlich Verantwortliche dieses Clubs wissen, wir brauchen das, sonst gehen wir runter. Und deswegen muss man das trotz allem verfolgen und nicht nur darauf horchen, was in irgendwelchen Zeitungskommentarforen möglicherweise passiert.
Ja, da muss man. Das leidige Thema VIP-Club zum Beispiel ist dem Durchschnittsfan jetzt eher wurscht. Ne? Aber für uns ist der VIP-Club und bei Sturm sicher auch ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor. Wenn der wegbricht, spürst du nicht mehr lang Bundesliga.
Ja, ich habe vom Sturmpräsidenten horrende Zahlen gehört, was da an Verlusten passiert bei wichtigen Spielen durch den eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit des VIP-Clubs.
Super Brücke, die nehme ich gleich. Thomas? Negativ-Szenario, wenn Sturm Liebenau nicht langfristig per Pacht übernehmen darf, was sind dann die kurz- und die mittelfristigen Konsequenzen für die Schwarzen?
Ich möchte vielleicht, die Diskussion bewegt sich irgendwie immer in einem Mikrokosmos. Ja, wir reden jetzt von Graz und da gibt es Rot und da gibt es Schwarz und so weiter. Die Konkurrenz und der Konkurrenzkampf findet aber auf einem anderen Kosmos statt, nämlich auf einem nationalen. Ja, jetzt schaue ich mir andere Bundesländer an. Gibt jetzt ein Bundesland, das man vielleicht hervorheben sollte, die haben gerade das Stadion eröffnet und da stelle ich mir die Frage, wir nennen uns immer Sportland Steiermark, Sportstadt Graz und so weiter, gibt's diese Strategie, gibt's das so wie in Oberösterreich, wir greifen an, wir attackieren, wir gemeinsam wollen an die Spitze kommen? Hätte ich noch nicht gehört, vermisse ich ein bisschen, deswegen stecke ich im Mikrokosmos fest. Ich habe meine eigene Strategie, wir wollen attackieren, aber ich habe massiven Wettbewerbsnachteil. Und wenn ich mir dieses Bundesland anschaue, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass dieser Verein den Großteil dieses Projekts selbst finanziert haben. Ne? Alle schütteln den Kopf, so ist es nämlich nicht. Und deswegen brauchen wir eine übergeordnete Strategie, weil wir eben, wie ich es gerade gesagt habe, Wettbewerbsnachteile haben ohne Ende. Und da rede ich jetzt von nicht nur vom Public Ticketing, sondern vor allem, was die Hospitality-Bereiche betrifft. Ja, wir haben eine Kapazität von 500, die haben zwischen 2.500, 3.000, 3.500 Plätze. Und am Ende des Tages zahlt das in den Verein ein, was man dann unten am Spielfeld auch sieht, dann kann dort gut Fußball gespielt werden, weil irgendwer muss das dort ja auch zahlen. Ja? Und dann träumen wir alle davon, dass wir auch international spielen, diskutieren aber auf Mikroebene, ja, machen wir jetzt links das Dürtel, streichen wir neu oder nicht. Also wird das totale am Ziel vorbeigeschossen. Und es ist mittel- bis langfristig eine schwere Katastrophe für Sturm Graz, um den Anschluss halten zu können an den anderen Bundesligisten, weil eben genau das Angesprochene fehlt. Wir sind dankbar, wir befinden uns in einer guten Phase, spielen auch international und da reden wir noch einmal von einem ganz anderen Dimension. Deswegen ist es mittel- bis langfristig extrem schwer, dieses Niveau halten zu können, weil du eigentlich dazu verdammt bist, international zu spielen, diese UEFA-Gelder zu bekommen, um diese Lücke, die uns mit unserer Heimat sozusagen fehlt, schließen zu können, um eben so gut Fußball spielen zu können, wie wir uns das alle wünschen.
Ja, du musst dazu sagen, dass du auch die Lücke momentan durch Transfers schließen musst, ausschließlich, weil du sonst sie nicht schließen kannst. Es kommt aber schon dazu, natürlich ist dieser Weitblick ist ja das, was ich vorher gemeint habe. Du musst ja aus der AK-Perspektive heraus, wo jetzt momentan mit zweiter Liga viele dieser Themen noch nicht oder nicht relevant sind. Du musst ja vorausschauen, du musst ja dem GAK, wenn du ein Stadion baust, auch eines geben, das er nutzen kann, falls er dann in der Liga plötzlich oben ist und Fünfter wird, dann spielst Conference League, da brauchst du ein Stadion, wo du das auch spielen kannst, sonst hast du das Problem dann wieder. Dann musst du wieder aussehen aus deinem Stadion und musst was Neues machen. Also in Wirklichkeit der Weitblick aus dem Mikrokosmos kommt ja dann dorthin, wo du schon bist, gedanklich jetzt.
Ja. Vielleicht muss man noch dazu sagen, was haben wir für ein Stadion? Wir haben ein Bundesliga-Stadion in der Steiermark, eines. Hartberg, wir kennen die Thematik, Übergangssituation. Aber reden wir von internationaler Gruppenphase, haben wir ein Übergangsstadion. Wir haben eine Übergangslösung mit der UEFA. Wir wissen nicht, wie lange das geht, dass wir da eine Gruppenphase, ist egal, ob Conference League, Europa League, spielen können. Das heißt, wir haben ein massives Thema, was das betrifft. Und das müssen wir diskutieren, aber da müssen wir alle zusammenstehen und sagen, ja, wir haben eine Vision gemeinsam in diesem Bundesland und wir wollen gemeinsam etwas erreichen.
Zu diesem Punkt möchte ich noch was einbringen, weil das wäre eigentlich ganz am Schluss gekommen, was du jetzt gesagt hast, Thomas. Ich habe mir genau zu diesem Thema internationale Perspektive ein Statement vom Graz-Tourismus-Chef, vom Dieterhard Strehmeier, eingeholt, wie er das so sieht. Und ich habe ihm genau dieses Szenario aufgezeichnet, weil wir haben ja schon schlimme Dinge gehört von wegen, dass man nicht wissen, ob die UEFA das Stadion noch okay findet oder nicht. Und wenn dem nicht so wäre, müsste man vermutlich, wahrscheinlich oder ziemlich sicher an den Ort des bevorstehenden Cupfinales ausweichen. Und genau dieses Szenario habe ich den Dieterhard Strehmeier geschickt. Der hat mir dann zwei Statements zurückgeschrieben. Also er hat eins geschrieben, das war recht scharf, das hat er dann entschärft durch ein amikaleres. Das darf ich dazu sagen. Ich fasse es kurz zusammen. Er hat gesagt, dass internationale Spiele Berichterstattung generieren, die man so in dieser Form nicht ganz so leicht bekommt und Menschen in die Stadt bringen, die Graz sonst kaum eine Chance geben würden auf einen Besuch. Er hat dann in Klammer gesagt, es gibt manchmal Gäste, die wollen wir auch gar nicht so gerne sehen. Er hat dann Feyenoord dazu geschrieben, ne? Verstehen wir alle. Aber es gibt natürlich viele andere europäische Städte, deren Gäste wir sehr, sehr gerne da an der Mur haben und vielleicht wollen die ja auch mal wieder zurückkehren. Und auf diese Chance, denen den Standort Graz schmackhaft machen zu können, würde er total ungern verzichten, weil ein Stadion nicht mehr ausreicht. Das war so grob zusammengefasst, was der Dieter Strehmeier zu dem Punkt gesagt hat, weil es das du jetzt gerade sozusagen jetzt schon angeteasert hast.
Aber ich glaube, zu dieser Europacup-Dauerigkeit von Liebenau kommen wir dann eher am Ende grundsätzlich noch. Ich wollte den Ball jetzt dorthin spielen, jo, wegen der Strategie und Weitblick und die Vergleiche mit Linz und Wien, wo das alles tatsächlich natürlich möglich war, offensichtlich. Die öffentliche Hand hat massiv unterstützt für alle vier Vereine, die das betrifft, dass sie jeweils eine Heimstätte bekommen, beziehungsweise eine neue bekommen, weil die hatten ja eh eine. Gibt es diese Strategie und gibt es da tatsächlich in der Stadt oder im Land und der Stadt in Kombination, man muss ja da im Prinzip an einem Strang ziehen, was passiert da, was überlegt man sich da?
Also die Gespräche mit dem Land, vertiefende Gespräche mit dem Land, was Finanzierungen und so weiter und Strategien und so weiter betrifft, werden noch folgen. Also das ist ja, also meiner Meinung nach stehen wir am Beginn dieser Sache. Ja? Also was die Stadionthematik, Zwei-Stadion-Lösung unsererseits aus koalitionärer Sicht betrifft. Wir haben ja Vorarbeiten jetzt bisher schon geleistet, die, wie gesagt, haben wir heute schon offen diskutiert, in der Vergangenheit undenkbar waren. Die sind ja jetzt mittlerweile schon geleistet worden zum Teil. Und ich sehe das halt wirklich am Anfang der Sache. Wir werden das mit Nachdruck verfolgen. Ja, natürlich, es gibt viele andere Themen auch. Wie gesagt, wir müssen ein Budget 24 jetzt einmal zimmern fürs kommende Jahr. Das steht bis Herbst an. Da gibt es auch viele, viele Bereiche, die wir mit abdecken müssen. Das angesprochene Thema VIP-Club ist auch noch nicht erledigt, wo ich sehe, wo ich absolute Notwendigkeit sehe, dass wir dem nachkommen. Da gibt es ja Bedarfszuweisungen vom Land und so weiter. Also das ist ja nicht so einfach, das Ganze. Und deshalb würde ich das zumindest so sehen, diese große Gesamtstrategie, die du einforderst, zu Recht, ist vielleicht jetzt noch nicht so da, so klar da. Aber das, was wir verfolgen wollen, ist meiner Meinung nach schon ein klares Ziel, wie beginnend schon formuliert. Also wir sind schon da, diese Zwei-Stadion-Lösung, weil wir diese Aspekte auch anerkennen, ja, die da in der Argumentation da sind, zu Recht, weil wir das auch so sehen. Aber wie gesagt, der Weg dorthin ist ein steiniger und sicher nicht ganz leicht.
Mhm. Ich wollte noch eins nachlegen. Ja. Ich habe auch in die anderen Koalitionsparteien hineingehorcht bezüglich dieses Themas. Und mein Anruf im Bürgermeisterinnenbüro war nicht sehr erbauend diesbezüglich und bezüglich Bewusstsein, wo man da hin will und ob man das Thema prioritär betrachtet oder ob man da überhaupt das Schlagwort, wollen wir eine Sportstadt sein, habe ich Antworten gekriegt, die da jetzt nicht zitierbar sind, ganz ehrlich. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das eine gemeinschaftlich schon tatsächlich akkordierte Linie der Stadt Graz ist, dass man das tatsächlich so verfolgen will, wie du es uns jetzt da ein bisschen verkaufst.
Also ich kann es nur aus dem letzten, aus der letzten Arbeitsgruppensitzung berichten. Da waren wir alle gemeinsam dort, auch die Bürgermeisterin, und da hat es diese gemeinsame Formulierung gegeben, dass wir diese Lösung gemeinsam als Koalition unterstützen werden.
Also der Finanzstadtrat weiß jetzt, was Lizenzbedingungen sind und so Sachen.
Der Finanzstadtrat ist dabei gesessen und hat auch sich einbringen können.
Ich möchte jetzt bitte noch ein bisschen bei dem Thema VIP-Club und generell, wer hat welchen Bedarf, bleiben, nur damit man es auch ein bisschen einordnen kann. Wie wir in die zweite Liga aufgestiegen sind, war der VIP-Club ja ein ziemliches Geisterbahnerlebnis bei uns, aber auch das hat sich entwickelt. Also wir haben jetzt einen Schnitt von 400 Personen und wie du sagst, wir haben eine Kapazität im VIP-Club von 500. Für uns passt es gerade in der zweiten Liga. In dem Moment, wo wir aufsteigen, haben wir da oben ein Problem. Ja? Das ist ganz, ganz klar. Das ist weit weg von jeglicher Konkurrenzfähigkeit. Und jetzt muss ich natürlich ein bisschen was Ketzerisches sagen. Thomas wird keine Freude mit mir haben. Wenn man weiterdenkt, wenn man sich die Konkurrenz anschaut und sage jetzt einmal die Konkurrenz aus eurer Sicht, und damit spreche ich jetzt ganz klar Rapid und jetzt den LASK an, wird sie aber wahrscheinlich mit Liebenau so oder so nicht glücklich werden. Weil 3.500 VIP-Kapazität wird sie da nie einbauen.
Es gibt von uns nicht nur Überlegungen, es gibt bereits Zeichnungen, es gibt Visualisierungen, wie das aussehen könnte, wenn eben das Sporttagungszentrum stattfindet sozusagen, also wenn der VIP-Club auf eine Kapazität von maximal 1.000 Personen ausgebaut wird, dann gibt es die Möglichkeit, auch einen Stock darüber noch Skyboxen zu installieren. Damit könnte man natürlich einmal den Anschluss finden, dann müsste man eben versuchen, es gibt ja noch andere Räumlichkeiten, sei es unter unserer Nordkurve, große Räumlichkeiten, ich war da jetzt einmal drin und dort schaut es aus, eben wie als an dem Tag wahrscheinlich, als das Stadion aufgesperrt worden ist, also da müsste man richtig viel Geld in die Hand nehmen, ist aber sehr viel Raum verfügbar und da muss man einfach einen Schritt weiter denken, müsste dort umbauen, müsste über den Graben, den in Wirklichkeit auch niemand braucht, einen Zugang schaffen zu den unterschiedlichen Sektoren, dort Hospitality installieren, man könnte auf dieser hinten, dieser groß propagierte, diese Eventzone, da gibt es nicht einmal einen Anschluss, glaube ich, mit Starkstrom, weder Abfluss, Zufluss, dass der WC hinstellen könntest, noch irgendwas. Ich weiß nicht, wie viel der Umbau damals gekostet hat, verschlungen hat, müsste man mal nachfragen. Die Zahlen kennen wir alle nicht. Ist sehr, sehr viel Geld geflossen, also das ist alles sehr intransparent.
Irgendwas von 3, irgendwas Millionen kann man da herausrecherchieren, wenn man will, aber inwiefern das stimmt, ist die Frage. Ne?
Das heißt, der Vorplatz wurde umgebaut, ja, da gibt es solche Betonelemente, die sind meines Erachtens lebensgefährlich. Ja, da wurde eine Grünzone mit einem Baum installiert. Ist natürlich auch wichtig, dieser Aspekt. Den Baum hätte man vielleicht gegenüberliegend bauen sollen, dort hätte man WC-Anlagen hinbauen sollen. In Wirklichkeit sind wir, was die Infrastruktur betrifft, einfach weit weg. Man muss Geld in die Hand nehmen, um das bestehende Stadion, um diese Infrastruktur so auszubauen, dass wir eben wettbewerbsfähig sein können. Aber dafür brauchen wir eben diese Strategie und wir haben auch schon einen Schritt weiter gedacht. Wir waren natürlich nicht nur bei der Grazer Politik, wir sind auch mit der Landespolitik im Austausch. Das sind sehr positive Gespräche, was die Infrastruktur betrifft. Auf der einen Seite das Stadion, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wir wissen es ja eh, dass wir planen, uns zu vergrößern, was das Trainingszentrum betrifft. Aber natürlich müssen alle an einem Strang ziehen, weil sonst werden wir das Spiel sozusagen verlieren. Vor allem gegen die Leute aus Wien und aus Oberösterreich. Das heißt, es muss etwas passieren.
Da würde ich gerne ansetzen. Ist ja Folgefrage zu dem ganzen, zu der ganzen Thematik und das Stichwort übergeordnete Strategie spielt mir da in mein Skript sehr hinein. Die Frage ist in den Raum gerichtet, aber ein bisschen ein Fokus auf dich, Michi. Wir können sie ziemlich abkürzen. Es gibt derzeit auf der Website der Stadt Graz ein Papier downloadbar, das heißt Sportstrategie 2030. Nehmen an, du kennst dieses Papier. Ich weiß, das ist vor eurer Koalition und aus der Vorregierung entstanden. Die Kernfrage, die sich mir stellt, zuerst einmal, damit wir wissen, ob wir ins Detail gehen müssen, hat das Ding noch irgendeinen Bestand oder ist es einfach nur notzufällig da?
Nein, das hat natürlich Bestand, weil es sind aufrechte Gemeinderatsbeschlüsse, so ist es nicht.
Okay.
Selbstverständlich Gültigkeit.
Passt, dann würde ich gerne damit auch weiter tun. Wie gesagt, das ist aus 2019. Wenn ich das richtig recherchiert habe, ist ein Gemeinschaftsprodukt ziemlich vieler Fraktionen. Ich weiß nicht, ob wirklich alle dabei waren, aber es liest sich so, als ob alle dabei waren. Unter der Führung der Unternehmensberatung ICG, das ist keine Werbung, das ist einfach eine Erwähnung. Und das Ding zeigt einiges auf. Unter anderem, und jetzt sind wir bei dem Thema Gesamtstrategie ein bisschen, und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern nur Feststellung, dass die Ausgaben für den Sport im Gesamthaushalt der Stadt Graz im Zeitraum 2015 bis 2017, wo vergleichsweise erhoben wurde mit allen anderen Landeshauptstädten exklusive Wien, weil Wien einfach ein Sonderfall ist, was das betrifft, das wissen wir alle, der Anteil am Gesamthaushalt in Graz hat 0,74% betragen. Und damit liegt Graz an der vorletzten Stelle hauchdünn vor St. Pölten. Ein bisschen drüber ist Salzburg, Sacharumisblatt für Salzburg, aber mit bereits über 1% des Gesamthaushaltes kommen dann Bregenz, dann kommt Linz, dann kommt Eisenstadt. Gut, da ist wahrscheinlich der Gesamthaushalt nicht so riesig. Ne? Dann kommt Klagenfurt und mit über 2% des Gesamthaushalts kommt die ehemalige Olympiastadt Innsbruck. Das findet man da drinnen aufgestellt und da sieht man schon irgendwie, das fühlt sich an wie ein Missverhältnis. Jetzt ist in totalen Zahlen eh nicht ganz wenig Geld, aber man sieht halt einen gewissen Willen oder eine gewisse Gewichtung, die der Sport in dieser Stadt kriegt, die sich ja gern Sportstadt oder auch Active City nennt, zumindest in diesem Papier steht das drinnen. Und dann steht da Novus drinnen, nämlich die Stadt Graz bekennt sich zur Förderung des Leistungs- und Spitzensportes, da die Vorbildwirkung dieser Sportlerinnen auch zur Hebung des Interesses und der sportlichen Aktivität bei der übrigen Bevölkerung beitragen. Jetzt kommt es aber, bei den Mannschaftssportarten werden allerdings keine Profimannschaften, Klammer auf, das heißt mehr als 50% hauptberuflich angestellte Sportlerinnen gefördert. Heißt für mich als Händchen klein von der Straße, Profifußballer haben keine Chance auf Förderung. Und dann gibt es noch einen zweiten Passus, den ich interessant gefunden habe, der lautet, das derzeitig vorhandene Angebot an Sportstätten und Sportflächen muss qualitativ zumindest auf diesem Niveau gehalten werden. Wenn ich mir jetzt wieder blasphemische Interpretation erlauben darf, heißt es für mich, in 5 bis 7 Jahren wird Liebenau ein Fußballmuseum, weil es wird in dem Zustand erhalten, in dem es jetzt ist. Jetzt gebe ich zu, das war jetzt überspitzt formuliert, aber wie gesagt, dieses Papier steht jetzt auf der Website der Stadt Graz, man kann es jetzt runterlassen, wir tun den Link gerne in die Shownotes für alle, die zuhören, könnt ihr es euch runterladen. Und jetzt ist halt meine Frage, wenn die Stadt zu diesem Papier noch steht, dann muss man sich schon fragen, wie kann man mit diesen Dingen umgehen? Wie ist es mit diesen 0,74% vom Gesamthaushalt und wie ist es mit dem Erhalt der Sportstätten?
Gut, wenn die Missverhältnisse in der Förderung darstellen würden, dann komme ich gleich auf den Finanzausgleich, weil da sind wir eine der benachteiligsten Städte österreichweit. Also ist nur so viel dazu. Also Ich will da einfach nicht eine Sache produzieren, wo ich sage, ich will jetzt das eine gegen das andere ausspielen, weil jetzt kann ich anfangen, dort wird das so viel gefördert, da wird das so viel gefördert und dann gibt es andere Bereiche noch außerhalb des Sports und. Das soll es ja nicht sein. Wir wollen ja konsensual auf eine gemeinsame Linie, die gemeinsame Linie meiner Meinung nach haben wir gefunden. Es geht jetzt eher darum, um die gemeinsame Sache, wie kommen wir zum Ziel, ja? Und wie verlieren wir das Spiel nicht, wie der Thomas das angesprochen hat. Und das, und ob da jetzt in der Sportstrategie der Satz so 2019 drinstanden ist, also eine Weiterentwicklung muss er sowieso geben, glaube ich. Also ich würde jetzt das nicht so interpretieren, dass das Stadion Liebenau, dass dort nichts mehr passieren soll, also im Gegenteil. Weil eins ist nämlich auch klar, sollten wir zu keiner zwei Stadien, wir müssen ja in Alternativen, glaube ich, auch denken und darüber auch sprechen, was wäre, wenn keine Zwei-Stadien-Lösung tatsächlich zustande kommt, sollte es grundstücksbedingt sein, sollte es tatsächlich finanziell bedingt sein, wie auch immer. Wenn man zu diesem gemeinsamen Schluss kommt, dass es eben momentan, wie auch immer, nicht geht, was passiert dann? Und ich glaube, auch dann muss man sich oder jetzt schon auch Gedanken darüber machen, was wäre ein Plan B, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und da sind wir genau bei einer Strategie oder zukunftsweisenden Denken, weil da müsste ja Liebenau letztendlich so hergestellt werden, um die Geschichte zu ermöglichen, dass das weiter betrieben werden kann in dem Bereich. Ja. Naja, aber sprich Branding und so weiter, ne, was wir angesprochen haben, dass nicht alles durch die Stadt geführt werden muss und.
Aber da komme ich jetzt gar nicht mit, weil ja. Nach meinem aktuellen Wissensstand ist es so, dass in Liebenau jetzt schon der Europacup wackelt, ob man ihn überhaupt austragen kann. Was heißt, wenn ich über einen Plan B nachdenke, wenn es keine Zwei-Stadion-Lösung gibt, dann bin ich ja 3 Europacup-Saisonen weiter. Ich muss doch
diesen Status quo. Ich meine jetzt nicht die Grundinfrastruktur. Ich meine jetzt wirklich tatsächlich, was bedeutet, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ja, wenn du jetzt die Allianz Arena nimmst, was weiß ich, jetzt stellst du das mit der Farbe her, jetzt spielt der Club, ja. Also nur als Beispiel, ja. Also ich muss ja Möglichkeit haben, die Clubs auch dabei zu unterstützen, wenn man das wirklich auf 2 Vereinen weiterführen müsste. Nicht das, was wir wollen, sondern müsste. Aus welchen Gründen jetzt auch immer. Dann muss es ja trotzdem irgendwie eine Möglichkeit geben, das so herzustellen, dass man beiden Vereinen entgegenkommt und dass das funktionieren kann. Was jetzt ja gar nicht funktioniert, nicht? Oder sehr schlecht.
Nein, mach. Nee, ich wollte eigentlich noch einmal einen Schritt eigentlich zurückgehen, weil diese Sportstrategie, die damals, ich war auch bei dieser Präsentation dabei, mit diesem Wortlaut Active City. Das schlägt ja auch die Brücke in Wirklichkeit am Ende des Tages zum Sozialbereich. Ja, wir wissen, umso früher die Kinder zum Sport kommen, umso mehr Stunden du pro Woche Sport betreibst. Deswegen wird zwingend jetzt nicht die Gesellschaft älter, aber sie bleibt länger jung ja, die Gesellschaft. Das heißt, du könntest dir auch in diesem Bereich wieder was einsparen in Wirklichkeit und könnte man auch so die Brücke schlagen, wenn man jetzt sagt, nicht den Leistungssport, die brauchen. Ja schon, aber das sind die Leuchtturmprojekte und das sind genau die Mannschaften, unsere beiden Mannschaften, die motivieren. Die Leute kommen ins Stadion, die Kinder kommen zum Training, die Frauenfußball, Behindertensport und. Das schlägt ja auch die Brücke. Das darf man in dem Gesamtkonstrukt, jetzt sprechen wir wieder von der Strategie, nicht vergessen. Also wir dürfen uns in diesem Mikrokosmos, in dem wir uns irgendwie drinnen bewegen, es ist zu klein gedacht.
Matthias, du hast ja gerade Luft geholt.
Also ja, bitte ich wollte eben auch noch ein bisschen einhaken, weil dieses Hervorkehren der Randsportarten und der böse Profisport, das wird momentan ganz gerne als Argument genannt. Ich möchte ein Beispiel nennen, wenn wir einen Sichtungstag haben von der Jugend, da kommen 300 Jugendliche. Natürlich, es werden die wenigsten genommen, oder das schaffen wir jetzt nicht so viele, bei Sturm wird es nicht anders sein. Das heißt, es sind 600, 700 Kinder, die eigentlich in ihren kleineren Vereinen darauf hinarbeiten, einmal zu einem großen Verein zu kommen. Das heißt, wenn die Spitze wegbricht, dann bricht unten auch sehr viel weg. Ich möchte kleinen Vereinen jetzt niemals irgendwo das Wasser abgraben. Es gibt Vereine wie zum Beispiel den ESK, der super für mich Sozialarbeit macht. Also die machen eigentlich klassische Sozialarbeit. Die haben unglaublich viele Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen und machen einen super Job. Aber auch die Jugendlichen, wenn die keine Profivereine an der Spitze sehen, verlieren die auch den Antrieb und gehen dann auch nicht zu den kleinen Vereinen.
Wir kommen genau mit diesen beiden Statements wieder in das gesellschaftliche Thema hinein, um das es eigentlich geht. Fußball ist ein Abbild der Gesellschaft, es ist ein Teil der Gesellschaft und wenn ich aufhöre, diese ganzen Dinge nur mehr in der Bubble zu betrachten, das ist halt ein Fußballverein, der braucht eine Förderung für ein Stadion und die Umwegrentabilitäten nicht mehr mitbedenke, die das erzeugt, dann werde ich eine ärmere Gesellschaft, ich habe das eh irgendwo jetzt einmal geschrieben. Das ist wichtig. Es ist wichtig, Sport und Kultur zu fördern, um auch andere Dinge zu erzeugen. Es ist ein Stadion, eine Öffentlichkeit für eine gewisse Gruppe an Menschen, die das als ihre Freizeitaktivität für sportliche Betätigung und so weiter nutzen möchte und auch für Veranstaltungen nutzen möchte. Das ist ja nicht nur, ich brauche Geld für ein Stadion, damit der GRK oder Sturm dort spielen kann. Das ist ja viel mehr. Und wenn man aufhört, als Politik diese ganzen Dinge nicht mehr zu sehen und nicht mehr visionär zu verfolgen, dann wird man ärmer. Und da wird man insgesamt ärmer. Und das wäre dann ein großes Problem. Und ich glaube, dass man auch wieder irgendwie dorthin kommen müsste, das Ganze so zu denken. Weil wir diskutieren immer nur um Geld und Infrastruktur. Aber das ist ja nicht alles. Das Thema ist ja viel größer.
Kann ich mich anschließen. Fein. Dann nehme ich diesen konsensualen Schluss, dieses etwas strittigeren Punkts. Wir waren bei den Was-wäre-wenn-Szenarien. Jetzt sind wir bei B. Ja, der Thomas schaut schon auf die Uhr, ich weiß. Jetzt sind wir bei B angekommen. Genug gestritten, hat der Werner Freimann einmal gesagt. Reden wir über das, was alles möglich ist, wenn die Wunschszenarien eintreten und wir fangen wieder beim Matthias an. Also bitte wieder, Wunschszenario, projiziere all deine Wünsche in die Zukunft des GRKs. Wie sieht die Zukunft des GRKs aus, wenn ganz bald es ein eigenes GRK-Stadion gibt, wo auch immer?
Ja, also ganz klar ist es unser Ziel, uns in der ersten Bundesliga zu etablieren. Es ist jedem klar, wie schwer es ganz oben an der Spitze ist, aber so wie der neue Modus ist mit dem quasi Abstiegsplayoff oder mit der Abstiegsrunde, dann würden wir dann, wenn geht, nicht so oft teilnehmen. Mhm. Ja, klar, Europacup in irgendeiner Form ist eine Vision, wo der eine oder andere jetzt noch lächeln wird, aber damals in der Unterliga haben auch noch einige gelächelt. Ja.
Also über Visionen zu lächeln ist unvisionär, finde ich. Also das sollte man nie machen. Ne? Das enttarnt einen. Thomas, jetzt bist du mit dem Bildermalen dran. Worauf können sich die Sturmfans und Faninnen, für das kriege ich wieder Schelte für das Wort, erträumen, wenn es demnächst wir ein Schild aufschrauben dürfen, auf dem Sturmstadion Liebenau draufsteht?
Ja, Grundvoraussetzung ist einmal, dass man schwarz-weiße Sitze montieren, was eine große Identifikation darstellen würde. Das ist mal ein wichtiger Schritt. Ich würde am Vorplatz versuchen, einiges zu bewegen. Die Fans kommen ja auch deutlich vor dem Spiel und die Infrastruktur vor Ort ist nicht gut genug. Ich habe es ja schon angesprochen, WC-Anlagen, weitere Foodtrucks, Entertainment und so weiter. In diese Richtung, wir werden dann auch, was den VIP-Bereich betrifft, hoffentlich wird davor schon ausgebaut, würden dann eben die Skyboxen draufbauen, um auch in diesem Bereich anschließen zu können. Und man sollte dann darüber nachdenken, ob man nicht auch im südlichen Bereich in Richtung Eventzone sozusagen auch noch baulich was anschließen kann, dass man dort was machen könnte für Vereinsmitglieder, Kidzone, die ich schon einmal geplant gehabt habe, wo es konkrete Zeichnungen gegeben hat. Das hat man jetzt ja weggeschnitten dort, weil das umgestaltet wurde, der südliche Bereich mit dem großen Stiegenaufgang aufgrund der Umgestaltung auch der Tiefgarage. Das heißt, wir haben schon einige Ideen, Szenarien, Zeichnungen schon in der Schublade. Das heißt, wir werden startklar.
Mhm. Da muss ich jetzt was nachfragen, weil ich habe bewusst formuliert, wenn wir ein Schild mit dem Namen Sturmstadion Liebenau darauf schrauben dürfen. Die Nachfrage heißt, für den Fall, das heißt das Ding dann Sturmstadion? Oder ich mutmaße was und du darfst dann brüskiert den Kopf schütteln, oder wandert dann ein bestehender Sponsor aufs Stadiondach und auf der stolzen Brust wird Platz am Trikot und der Name Sturm ist dann seit 1969 zum ersten Mal sponsorfrei?
Das muss man sich dann im Detail anschauen, aber natürlich...
Also das war jetzt kein Nein, möchte ich nur sagen, das war jetzt kein Nein.
Ja. Wie gesagt, das muss man sich im Detail anschauen, aber man darf nicht unterschätzen, was das Naming Right eines Stadions wert ist. Da reden wir sicher über einen siebenstelligen Betrag pro Jahr. Und das ist, wenn man sich das reguläre Budget von Sturm Graz anschaut, ein wesentlicher Posten.
Mhm. Okay, ich frage jetzt nicht nochmal nach, passt. Gut. Zwei schöne Positivszenarien. Lieber Michael, du bitte auch. Ne? Positivszenario, positives Denken. Was muss und wird passieren, damit die Stadt Graz all ihre sportlichen Ziele und Willen durch- und umsetzen kann und damit alle Sportfreundinnen in Graz absolut glücklich werden? Was wird passieren, was muss passieren?
Also es müsste mal eins passieren, die Abgangsdeckung müssten wir quasi in eine Darlehensfinanzierung umwandeln. Mhm. Das wäre mal ein schöner Beitrag, den wir dann für ein zusätzliches Stadion leisten könnten. Und natürlich, wenn es mehr Budget für den Sport gibt, wäre das natürlich eine gute Sache.
Also von den 0,74% müsste man
wegkommen.
Raufkommen. Also rauf, weg kennt ihr noch. Verstehe. Okay, gut. So passt. So, meine Herren, was sind die nächsten Schritte, heißt der letzte Block, der da bei mir noch herumsteht. Jetzt stehen wir zum ersten Mal vor dieser Situation, dass wir wissen, das mit diesen zwei Stadien und so, das wollen jetzt wirklich alle. Die Frage ist natürlich, was muss konkret passieren, damit das Ding jetzt wirklich ins Rollen kommt? Wir haben schon gesagt, im Juni gibt es diesen Termin, wo der Jürgen vorher angerissen hat, und im Juni wissen wir dann hoffentlich, wo ein mögliches GRK-Stadion möglich wäre, und der GRK ist dann hoffentlich mit dieser Sondierung auch soweit zufrieden und einverstanden, dass das Ding dann dort auch wirklich gewollt wird. Side Note am Rande, ich weiß nicht, ob man als Fußballverein wirklich ein Stadion auf einem Dach von einem Shoppingcenter haben will, aber ich weiß auch nicht, ob das nicht nur eine gute Zeitungsente war. Das lasse ich jetzt einfach im Raum stehen, du kannst dann gerne was dazu sagen. Matthias, bis wann braucht denn der GRK Klarheit, damit ihr konkreter werden könnt? Bis wann müssten ihr was wissen?
Also ich glaube, dass es nicht daran liegt, bis wann der GRK etwas wissen muss, weil das ist ein Gesamtprojekt. Das
ja, aber ich frage trotzdem die, wie müsstet ihr weiter tun konkret?
In dem Moment, wo wir wüssten, wo etwas passieren könnte, ja, oder und wo es auch akzeptabel ist, und das möchte ich auch sagen, das ist vorher nicht thematisiert worden, es sind uns ja auch schon Plätze vorgeschlagen worden, die aber Thomas Nacht weit weg von jeglicher akzeptablen Lösung waren. Mhm. Man kann jetzt einmal sagen, es war keiner nördlich von Liebenau. Mhm. Das ist für ein GRK-Stadion jetzt nicht ganz so ideal, was jetzt nicht das große Problem wäre, aber bis auf einen hätte auch keiner auch ansatzweise eine Verkehrsanbindung. Mhm. Und das sind schon Themen, ich glaube, das gehört hier auch einmal thematisiert, dass man mitdenken muss. Wenn ich ein großes Stadion baue, dann muss ich auch bedenken, wie kommen die Leute hin, wie kann ich sie dort versorgen. Das ist halt sehr, sehr, sehr schwierig.
Da schaue ich jetzt kurz den Michael an. Ich gehe aber davon aus, dass das Teil in diesem Sortierungsprojekt ganz, ganz wichtig ist, dass man da jetzt kein Verkehrschaos wohin baut, oder?
Na, gar nicht. Ich möchte sehr ergänzen, was der Matthias gesagt hat. Im ersten Schritt ist es darum gegangen, die Abteilung hat den Auftrag gehabt, Gründe zu finden in Graz, die eine Stadionlösung überhaupt ermöglichen würden. Mhm. Also da ist weder jetzt eine Priorisierung, Vereinspriorisierung draufgelegt worden, noch sonst irgendwas, noch gleich im ersten Schritt der Verkehr mitbedacht worden, sondern gibt es überhaupt Grundstücke in dieser Größenordnung, die ein bundesligataugliches Stadion ermöglichen, weil dankenswerterweise haben wir ja die Unterlagen bekommen, was überhaupt notwendig wäre für ein bundesligataugliches Stadion in der Größenordnung. Und das war der erste Schritt der Abteilung. Und jetzt, bei der vertiefenden Suche, geht es jetzt eben darum, Verkehrsabteilung, Umweltabteilung und, also diese Querschnittsmaterien mit zu betrachten.
Okay, cool. Entschuldige, Matthias, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, wo waren wir? Ja,
Verkehr.
Verkehr akzeptabel. An sich, also das sind für uns wichtige Dinge. Also es muss von der Lage natürlich passen. Und da habe ich momentan noch wirklich ein bisschen Sorge, dass es gelingt. Das gebe ich offen zu. Das ist die erste Runde war jetzt nicht sehr vielversprechend. Und dann geht es eh schon weiter, dass man mal ein konkretes Projekt entwirft, damit man mal weiß, was kostet die Gaude. Und erst dann schaut man mal, wer wie viel dazu zahlen kann und muss. Mhm. Und deswegen finde ich ja diese Totschlagargumente, die Stadt Graz ist pleite, ein bisschen verfrüht.
Mhm. Von mir hast du es eh nicht gehört. Ja. Thomas, wie schaut es bei den Schwarzen aus? Wie muss es kurzfristig und mittelfristig weitergehen?
Ja, kurzfristig ist einfach schon, wo es den Gemeinderatsbeschluss aus 2018 gibt, dass dieses Sporttagungszentrum gebaut wird. Jetzt haben wir 2023, wir befinden uns noch immer in den Gesprächen. Da wäre mal wichtig, Klarheit zu bekommen. Ja, findet statt, vor allem muss ja eine Lücke finden, wo man umbauen kann. Es ist ja in Doppelbenutzung das Stadion im Moment, aber das wäre jetzt kurzfristig extrem wichtig für uns zu wissen. Mhm. Vor allem muss man dann vielleicht Alternativen suchen an Räumlichkeiten, ich habe es eh vorher schon angesprochen, aber das wäre mal jetzt ganz wichtig, der erste Schritt.
Ich möchte da noch einhaken, so ein Stadion baut sich nicht von einem Tag auf den anderen, selbst wenn wir morgen zufällig einen Baugrund finden. Das heißt, wir werden schon noch ein paar Jahre miteinander auskommen müssen und aus diesem Grund wäre es mir schon ein Anliegen, dass wir die mittelfristige bessere Nutzung für beide Vereine, was auch die Wirtschaftlichkeit betrifft, gleich angehen.
Mhm. Ja, kannst du's
ich habe absolut nichts dagegen, dass wir davon dann auch noch profitieren.
Naja, konkret heißt es was?
Man muss über das, ich sage es jetzt ganz ehrlich, auch ich habe eigentlich mit dem Herrn Grössinger ein gutes Einvernehmen, aber man muss auch über das Thema Ausschank reden dürfen.
Ja, ganz klar. Also es geht ja jedes Jahr wieder aufs Neue darum, wir brauchen ja den Stadionvertrag, die Stadionverfügbarkeit, um die Lizenz zu bekommen. Das ist jedes Jahr wieder ein Spießrutenlauf, wenn man so sagen möchte. Und die neue Regierung, eigentlich was ausmacht mit der alten Regierung, es ist immer extrem schwierig. Und eines der Hauptthemen, du hast ja angesprochen, Matthias, sind natürlich die Schankrechte. Wie ist denn das bei kleineren Vereinen jetzt am Land oder außerhalb, womit finanzierenden die ihren Verein? Und das ist halt das Gleiche nur in ein bisschen größer gedacht und ist essentiell auch für unsere Vereine.
Wir sind jetzt eben am Block gelandet. Was muss aktuell am Status quo passieren, damit wir jetzt einmal, wir müssen jetzt auch irgendwie weiter tun, bevor wir über das nächste reden. Ich habe mal eine grundsätzliche Frage an beide Clubvertreter. Fühlt ihr euch in euren Anliegen überhaupt gehört bei der Stadionverwaltung, was ihr gerne wollt? Oder wie ist der Austausch und die Kommunikation mit der eigentlich verantwortlichen Behörde ist es keine, aber mit der verantwortlichen Institution, die ihr kontaktieren müsst, wenn ihr irgendwas wollt, Spieltag-Relevantes?
Ich muss sagen, es hat sich zwar in den letzten 2 Jahren in der Kommunikation etwas gebessert, das hat auch personelle Gründe, aber halt in der Kommunikation und in der Sache jetzt noch nicht so viel. Und es sind einfach festgefahrene Strukturen, über Jahre eingefahrene Strukturen und man Es gehört sehr vieles verbessert. Man muss auch, was keiner sieht, ist, was wir so Nebenkosten haben. Wie viele Tausende, Zehntausende Euro wir ausgeben, um das Stadion umzudrehen. Das heißt, was die Werbung betrifft, das heißt, bis wir das alles umgehängt haben und ihr sicher auch gleich. Also ich glaube, dass wir da fast 100.000 Euro im Jahr verbrennen, nur fürs Werbung hin und her hängen. Das ist viel Geld. Wenn du das in der Finanzierung steckst, hast du auch schon wieder ein bisschen was abdeckt. Also da werden wir nicht herumkommen. Also die Kosten werden uns übrig bleiben. Aber man muss sagen, du kriegst ja beim Stadionvertrag auch eine Listen mit, für wen du werben darfst und für wen nicht. Ne? Also das ist gar nicht so lang, gar nicht so kurz, die Listen. Das sind einfach, du bist beschränkt. Ich habe es schon einmal gesagt, deine Stellschraube ist der Ticketpreis. Und das ist halt ein bisschen wenig.
Aber ist es eine realistische Variante, weil die Herren das angesprochen haben, dass man die Gastronomie, die Vereine betreiben lässt? Das ist ja ein Thema, das jetzt nicht für mich als vielleicht ist das leidenhaft gedacht, aber das ist ja nichts Unrealisierbares, dass man zumindest dieses Stück des Kuchens an die Vereine delegiert, dass man sagt, ich kann dieses Stadion gastronomisch selbst betreiben und den Vorplatz bespielen mit dem, was ich mir vorstelle für meinen Spieltag.
Ich glaube, diskutieren kann man und soll man über alles. Wir haben ja auch schon darüber geredet, wie das zukünftig gestaltet werden kann, weil in der Vergangenheit es doch so war, dass die Schankrechte weggekommen sind, aber gleichzeitig die Miete verringert wurde. Aber jetzt die umgekehrte Problematik da ist, aufgrund der Teuerung und so weiter, quasi die Miete angehoben wurde, aber die Vereins- oder beziehungsweise die Schankrechte sich nicht verändert haben. Also das heißt, über diese Dinge müssen wir auch diskutieren, auch innerkoalitionär, und da müssen wir sagen, wie können wir das lösen, wie schaut das aus? Also das ist für mich eine klare Sache, dass man über das reden muss. Ich kann aber heute noch keine Entscheidung dazu treffen, da bin ich auch nicht befugt dazu.
Jetzt sind wir aber enttäuscht.
Ich hätte schon einen Vorvertrag da gehabt.
Ja. Ja. Ich habe mich schon gefragt, was in der Mappe drin ist.
Ja.
Matthias, du wolltest noch?
Ja.
Okay. Ja gut, dann sind wir inhaltlich nämlich grundsätzlich durch. Ich habe noch einen letzten Punkt. Wir haben es vorher schon kurz angerissen. Thomas, du musst uns jetzt kurz berichten, wie gefährlich ist das wirklich, was wir gehört haben, dass es passieren könnte, Sturm kommt in eine internationale Gruppenphase und kann die Spiele diesen Herbst schon nicht mehr in Graz spielen. Wie sehr müssen wir uns vor so einem Szenario fürchten?
Man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden, welche Gruppenphase es werden.
Reden wir mal von der Europa League.
Wie gesagt, es ist eine Übergangsfrist. Wir haben gute Beziehung mit der UEFA, gute Kontakte zur UEFA. Es gibt ein paar Punkte, die sind dünn.
Mhm. Kannst du welche nennen oder ist das zu viel? Wäre interessant, was dünn ist.
Ja, es geht halt vor allem um den Bereich, was Büroräumlichkeiten, für die Kommunikationsabteilung,
wenn Medien.
Vereine kommen, Medien. Es geht um die Flächen für TV-Stationen, es geht generell um die Pressetribüne, die wir jedes Jahr wieder neu herrichten, Langkabel, Steckdosendreh über Kleinigkeiten, Anzahl der Plätze und. Also das ist alles eine Übergangsphase im Moment, wo die UEFA eben gesagt hat, okay, in diesem Jahr, also vergangene oder in dieser Saison, im vergangenen Herbstjahr, es war in Ordnung. K.O.-Phase zum Beispiel, wären wir weitergekommen, No-Go. Ja, also da hätten wir auf jeden Fall mal ausweichen müssen. Mhm. Und ja, das wäre es mal für die Europa League, ähnlich für die Conference League. Mhm. Ja, für diese beiden Versionen.
Okay, und das heißt jetzt für die nächste Saison, also jetzt den nächsten Herbst oder den Spätsommer, wäre es momentan nicht möglich, in Graz zu spielen.
Gibt es wieder ein Site-Visit? Kommen wieder die Leute von der UEFA, da werden wir wieder über ähnliche Dinge diskutieren und dann werden wir sehen, wie die Beurteilung ausfallen.
Damit wir wissen, wann wir dich anrufen müssen, wann kommen die Herrschaften?
Jetzt müssen wir mal die Saison fertig spielen, klarer Fokus immer auf dem nächsten Spiel und sobald die Saison abgeschlossen ist, wir wissen, wo wir zu liegen gekommen sind, dann beginnt sich das UEFA-Rädchen zu drehen.
Okay. Aber dann ist nicht viel Zeit, bis das erste Spiel ist. Lässt sich das dann im Fall eines negativen Bescheids überhaupt noch realisieren, was benötigt wird? Du weißt ja ungefähr, woran es
hängt. Genau, es gibt Dinge, die kann man baulich, einfach infrastrukturell, die kannst du so gestalten, dass es möglich ist. Aber es gibt ein, zwei Punkte, da fehlt der Platz dafür, ganz einfach. Und da muss die UEFA einfach sagen, okay, wir lassen euch das durchgehen oder eben nicht. Ja, also da ist es schon schwierig, das dann zu gestalten. Aber schauen wir mal, wenn die nächste Begehung stattfindet.
Gut. Jetzt gehe ich davon aus, dass man das an die Stadionverwaltung schon kommuniziert hat, dass das der Fall ist. Ja. Was sagen die dann?
Ja, es ist einfach wichtig zu sagen, weil dass man nie in diese Situation kommt und sagt, ja, Sturm braucht, Sturm fordert. Nein, nicht Sturm, Graz fordert. Wir haben uns qualifiziert für einen internationalen Bewerb, es sagt die UEFA. So wie die Bundesliga ihre Vorgaben hat, hat die UEFA ihre Vorgaben und genau die müssen wir erfüllen.
Ja, dass viele nicht verstehen, was Bedingungen für Wettbewerbe sind, haben wir schon gehört. aber ich habe ja nicht gemeint, Sturm fordert. Ihr kommuniziert ja den Wunsch oder die Anforderung der UEFA an die zuständige Institution, die das realisieren muss als Eigentümer dieses Ortes. Der muss ja dann irgendwie, wenn du anrufst, irgendwas tun. Was tut der?
In den letzten beiden Jahren haben wir die Dinge, die ich angesprochen habe, vorher selbst installiert. Für die Bundesligaspiele, vor allem was den Pressebereich betrifft, um die Vorgaben erfüllen zu können.
Würdet ihr das in dem Fall auch tun können?
Es scheitert dann irgendwann mal an der Dimension der Gegebenheiten und da kann man dann nur mehr schwer was ändern. Ja.
Also ich habe keinen Abbruchbescheid in Liefenau, dass Sven dir wegreißt. Okay, verstehe.
Gut. Na, ich verstehe es noch immer nicht.
Naja, na euer, oder?
Die Wahrscheinlichkeit, nicht Europacup in Graz spielen zu können, ist jetzt wie hoch?
Das kann ich jetzt nicht einschätzen.
Aber es gibt eine veritable Gefahr.
Es besteht die Gefahr, dass es einen negativen Bescheid von der UEFA gibt.
Okay, den Ball nehme ich jetzt auf. Jetzt, ich frage dich jetzt nicht in deiner offiziellen Rolle, weil da kann ich mir vorstellen, dass du mir keine Antwort geben kannst, lieber Michael. Ich frage dich ganz persönlich, wie peinlich wäre dir das, wenn Sturm Graz in der Europa League oder denken wir groß, noch weiter oben irgendwo hinkommt, in einer Gruppenphase gar, und in der Sportstadt Graz diese Spiele nicht stattfinden können wegen solcher Probleme?
Das wollte ich jetzt gerade nicht nur eben auf Sturm beschränken. Mir wäre sowas grundsätzlich unangenehm, wenn wir solche Erfordernisse nicht erfüllen können, dass wir am internationalen Paket uns nicht als Sportstadt oder als Vereine präsentieren könnten. Und das ist jetzt unabhängig, ob das Handball, Fußball oder sonst was ist. Mhm. Ich bin da, ja, das wäre mir sehr unangenehm. Ja.
Okay. Danke. Das wollte ich nur hören. Das ist immerhin gut, dass
das ist meine persönliche Meinung.
Ein persönliches Problembewusstsein zu der ganzen Lage gibt. Gut, meine Herren, wenn ihr jetzt irgendwer noch ein abschließendes Statement absondern wollt in den digitalen Äther und ab Montag ist dann zu hören, dann könnt ihr das gerne tun. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit entfällt unser Schlussspiel, also ihr entkommt uns da. Ja. Wenn kein Abschlussstatement mehr kommt, auch nicht von dir, Jürgen,
ja, mir würde noch viel einfallen, aber das, ich habe es ja noch immer nicht verstanden. Es gibt eine Stadionverwaltung, die zuständig ist, dieses Stadion so herzurichten, dass man drin spielen kann, auch Europacup. Die fühlt sich offenbar nicht, das sagt mir jetzt keiner irgendwie als Antwort, das fühlt sich keiner befugt, da irgendwas zu unternehmen.
Ich würde es mal so sagen, ich habe ja früher gar keine Antwort gegeben dazu, wie die Kommunikation mit der Stadtverwaltungs GmbH verantwortlichen Person oder dies. Ich muss sagen, es hat sich, die Kommunikation ist deutlich positiver und sympathischer geworden. Das muss man mal festhalten. Aber da geht es dann wieder einen Schritt weiter. Da gibt es einen Eigentümer. Und der Eigentümer am Ende des Tages entscheidet dann, was die Herrschaften zur Verfügung haben an monetären Einheiten und was sie umsetzen können. Das heißt, die sind ja auch wieder limitiert von dem, was der Eigentümer sagt. Und da kommt wieder das Große zu tragen, die gesamte Strategie, was wollen wir denn alle gemeinsam eigentlich? Ja. Das heißt jetzt nicht, du hast mir jetzt gerade die Frage, ich komme zu deiner Frage zurück, ich spreche mit den verantwortlichen Personen und die machen nichts. Nein, das stimmt nicht. Aber in den letzten Jahren habe trotzdem Sturm Graz das Geld in die Hand genommen, um das vor allem, ich habe es ja angesprochen, auch die Presse, Tribüne und dergleichen so herzurichten, dass sie UEFA-tauglich sind. Sturm Graz hat das selbst bezahlt und wir haben das auch installiert vor Ort.
Es ist was mir als Stadt Graz und in dem Fall Eigentümer auch unangenehm wäre. Das ist wie wenn ich eine Wohnung vermiete und der Mieter muss alles selber machen.
Hier ist immer die Frage, welche Art von Vermieter du bist. Wenn du Kategorie Vermieter bist, dass es dir zwider ist, dann ist das nett von dir. Wenn du Kategorie Vermieter bist, der sagt, das ist mir eh recht, wenn der sich seine Wand selber anstreicht, dann bist du froh, dass du einen Mieter hast, der solche Dinge tut, ne? Und nicht länger lästig ist und nicht mit dem Mieterschutz droht.
Ja, im Endeffekt mündet das auch zu dem, was ich vorher noch als Schlussstatement sagen wollte, bevor ich nochmal das Gleiche gefragt habe. Es ist einfach eine Frage, wir waren ja schon mal dort, eine Frage der Kommunikation und des Bekenntnisses, was ich will als Politik auch in diesem Fall. Was die Vereine wollen, ist eh klar, das ist auch dargelegt worden und das ist nachvollziehbar. Als Politik würde ich mir wünschen, als auch Bürger, Steuerzahler und alles das, was wir heute schon diskutiert haben, dass es auch dieses Bekenntnis gibt, das sein zu wollen, sowas zu unterstützen und nicht nur irgendwie zu überlegen, habe ich genug Geld und geben wir einer halt irgendwas, damit wir die Debatte vorantreiben. Es geht um die Vision, das tatsächlich umzusetzen, was wir heute alles diskutiert haben, das in eine Form zu gießen. Und das ist halt so der Wunschgedanke, dass das irgendwann tatsächlich passiert. Und das ist, glaube ich, das, was sich die Fußballfans dieser Stadt alle wünschen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Das ist so die Subsumierung dieser Sendung aus meiner Sicht.
Der Thomas will noch ein Schlusswort
einbringen. Nein, ich möchte ein Schlusswort, aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir gemeinsam diese Fußballstrategie denken, die Stadt Graz, das Land Steiermark, weil am Ende des Tages, es gibt ja auch von Sturm Graz auch eine Wertschöpfungsanalyse, die ist jetzt 3 Jahre alt, wir haben jetzt wieder eine neue beauftragt. Man darf ja auch nicht vergessen, was da an Return kommt. Da spreche ich jetzt gar nicht von monetären Einheiten nur, sei es der Tourismus, sei es wir schaffen 350 Arbeitsplätze in der Steiermark über das Jahr gesehen. Wie viele Arbeitsplätze wir selbst bei Sturm Graz haben, wie viel Steuern wir zahlen, wie viel Return in die Stadt zurückfließt, das darf man als Gesamtkonstrukt ja eher nicht unterschätzen. Deswegen würde ich es mir einfach wünschen, dass wir alle gemeinsam diese Strategie ausarbeiten und auch gemeinsam so das Spiel gewinnen können.
Es nicken alle. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für dieses Statement und darf quasi den Schluss anmoderieren. Zum Ende ein herzliches Danke an Michael Ehmann, Matthias Dielacher und Thomas Teppich für eure Zeit und die Bereitschaft, hier heute mit uns so halb öffentlich zu diskutieren. Wir halten alle verfügbaren Daumen, dass es im Juni klappt. Großes Nicken in Richtung Matthias. Und wir dann einen echten Plan für die 2-Stadien-Lösung bald mal zu Gesicht bekommen. Und das meine ich so, wie ich es gesagt habe. Ein ganz besonderer Dank an die heutigen Gastgeber hier, das großartige Team von Gigasport Graz, stellvertretend Manfred Haas-Rosecker, die Geschäftsführung von Gigasport Jens Kramny und natürlich das Marketingteam. Und hier sei vor allem die heute anwesende Katharina Tautscher erwähnt, die für die gute Seele dieser ganzen Vorbereitung und der Aufnahmebetreuung war. Danke, liebe Katharina, wir wissen das wirklich, ich weiß nicht, wo du gerade bist, sehr, sehr, sehr zu schätzen. Und last but not least, großes Danke an die Mannen von Das Pod, the artist formerly known as So Stegisch, für den technischen Support bzw. das wiederholte Auswärtsspiel bei dieser Aufnahmesession vom Haubenrestaurant in den Sportstore. Ich bin gespannt, wo wir die nächste Sondersendung aufnehmen werden, lieber Robert. Und natürlich ein ganz großes Danke an euch da draußen an den Empfangsgeräten für eure Zeit und fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zum angesprochenen Megathema wissen. Erklärt uns, wie man das alles handhaben sollte und wie das alles schneller und zielgerichteter gehen könnte oder eure Erwartungen an die handelnden Personen. Ihr könnt das alles auf unserer Seite blackfm.at posten, auf unserer Facebook-Seite oder wenn ihr wollt auch auf Instagram. Und wenn ihr das gehört habt, schenkt uns vielleicht noch 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl. Das würde uns sehr, sehr freuen. Wir hoffen, wir konnten jetzt für ein bisschen Aufklärung sorgen, vielleicht Missverständnisse ausräumen und vor allem klar machen, warum es so immens wichtig ist, dass die beiden Vereine über kurz oder fast noch kürzer eine eigene Spielstätte bekommen können, so wie es eben in anderen, kleineren und auch größeren Städten dieses Landes auch üblich und Usus ist. Und da wir alle nicht nur in Bezug aufs Stadion Großes vorhaben, gilt zum Abschluss für die kommenden Wochen vor allem eines: alle ins Sturmstadion Liebenau gegen die kommenden Gegner und alle ab in die Busse zu den Away-Partien unserer Schwarzen. Ich darf den uns allen bekannten Oliver Buffy zitieren, in den nächsten 2 Monaten darf es keine Ausreden geben. Also in diesem Sinn wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Abend, einen geruhsamen Tag. Auf jeden Fall bis bald bei Black FM.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.